ARD.
Ich habe immer versucht, vorher zu telefonieren. Dann haben sich nämlich viele Dates schon erledigt.
Okay.
Wenn es schon am Telefon nicht gepasst hat, kann man sich das Treffen auch schenken. Je länger man nur telefoniert oder schreibt, umso mehr idealisiert man ja jemanden.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der ARD Audiothek. Und hier ist Dominique Knoll.
Mein heutiger Gast hat das gefunden, was viele Menschen suchen, und zwar die große Liebe beim U50 Online-Dating. Ja, es geht. Die Diplom-Betriebswirtin und Autorin Renate Kaiser ist mein Gast. Ich freue mich sehr.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf.
Frau Kaiser, ich habe gestaunt, ich habe mit dem Kopf geschüttelt und ich habe aber auch sehr, sehr gelacht, als ich Ihr Buch gelesen habe. Das heißt, ich date, also bin ich. Da haben Sie um die 400 Dating-Erlebnis, also nicht alle natürlich, aber ein paar davon, die Sie gesammelt haben, in 6 Jahren aufgeschrieben. Musste das alles mal raus aus Ihnen?
Das musste raus aus mir. Ich hatte das immer wieder, solche Erlebnisse, wenn ich auf Geburtstagen war bei Freundinnen oder wenn wir zum Kaffee verabredet waren, dass die immer wieder gefragt haben, also speziell die verheirateten Freundinnen, na, was gibt's denn Neues, was hast du wieder erlebt? Und dann habe ich eben immer die skurrilsten, aktuellsten Dates zum Besten gegeben. Und die sagten dann immer, Mensch, du musst das mal aufschreiben. Mhm. Jetzt hatte ich ja vorher schon 3 Bücher geschrieben und sagten die, Mensch, mach doch mal ein Buch draus. Mhm. Aber ich hatte ja nie Zeit, weil ich musste ja immer zum Daten. Und dann kam Corona.
Okay.
Und dann war ich ja auf einmal auf Null gefahren. Man konnte ja nirgendwo mehr hin. Und dann dachte ich so, jetzt ist die Zeit. Und dann habe ich meine skurrilsten Dating-Erlebnisse habe ich dann einfach mal aufgeschrieben.
Was da für Kunst entstanden ist in dieser Pandemie. Unglaublich, wirklich. Ja. Wir werden später natürlich noch ein paar Geschichten hören aus Ihrem Dating-Leben. Welche Begegnung, vielleicht mal eine so zum Vorfühlen, war denn eine der bizarrsten für Sie?
Also ein bizarres Dating war, als mir tatsächlich jemand ein paar High Heels mitgebracht hat. Der schrieb im Vorfeld eben schon, ob ich gerne High Heels tragen würde. Jetzt kann ich in High Heels überhaupt nicht laufen, aber er nannte den Markennamen, den mit der roten Sohle. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt hier nennen darf.
Darf man, glaube ich, schon.
Gut, also es waren ein paar Louboutins. Ja. Und ich dachte, das muss ich dem jetzt nicht schreiben, dass ich gar nicht in High Heels laufen kann.
Ja.
Naja, und dann haben wir uns zum Date getroffen und der hatte tatsächlich, kam rein mit einer Papiertüte, wo sich so ein Karton abzeichnete. Und wir saßen in einem etwas kleineren Restaurant in Köln und er war überhaupt nicht mein Fall. Also ein Hemd mit riesig großen Drucken und er war auch so Marke Dampfplauderer. Also er erzählte ununterbrochen von sich und seinen gefühlten Pferden und Häusern, stellte mir keine einzige Frage und irgendwann schob er mit einer sehr herablassenden Geste diese Tüte in meine Richtung und sagte dann, na, wie wär's, magst du jetzt mal anziehen?
Und direkt beim ersten Date vor Ort die hohen Schuhe an.
Absolut. Mhm. Und ich fühlte mich dermaßen vorgeführt und mit dieser herablassenden Geste, wie der mir die Tüte schon so rübergeschoben hat. Mhm. Und dann sagte ich, du, also wenn es ein zweites Date gegeben hätte, hätte ich die Schuhe gerne getragen. Aber ich weiß ganz sicher, dass es mit dir kein zweites Date geben wird. Und von daher werde ich jetzt in diesem Restaurant die Schuhe nicht anziehen und vor dir hier hin und her stöckeln. Das kannst du vergessen. Und dann hat er ganz beleidigt die Tüte wieder sofort an sich gerissen, so als ob er befürchten würde, ich würde damit weglaufen oder so. Mhm. Und sagte, naja, ich habe es ja online bestellt, kann man ja dann noch sofort wieder zurückschicken.
Mensch, dass Ihnen der durch die Lappen gegangen ist, das
also
ist ein Jammer, Frau Kaiser.
Tragisch, ja.
Sie haben sich ja nach einer über 20-jährigen Ehe getrennt von Ihrem Mann und sich auf Partnersuche gemacht. Und Ihren Erstmann haben Sie ja auch nicht im echten Leben kennengelernt, ne?
Nee, damals war das noch so eine klassische Kontakt, so eine Chiffre-Anzeige, so eine klassische Chiffre-Anzeige. Ja. So haben wir uns kennengelernt. Mhm, ja. Und das hielt 23 Jahre, immerhin. Na,
immerhin, ja. Und es ging auch sehr romantisch los, ne, beim ersten Date?
Ja, wir waren im Kino und ich dachte so die ganze Zeit, wir waren in Harry und Sally, werde ich nie vergessen. Ist halt schon ein paar Jahrzehnte her. Ja. Und ich dachte die ganze Zeit, Mensch, der muss doch mal irgendwann seine Hand rüberschieben. Also mein Arm ging schon gar nicht mehr weiter auf seine Lehne. Ich habe mich aber irgendwie nicht getraut, die letzte Initiative zu ergreifen. Und dann waren wir nachher, wir lebten damals in Saarbrücken, dann waren wir nachher noch ein bisschen spazieren. Und dann habe ich ihn da in so einen Park an der Saar gelockt, weil ich wusste, da ist es ein bisschen gruselig. Und dann habe ich da auf sehr schutzbedürftig gemacht und habe dann...
Sie haben die Sache in der Hand, das gefällt mir gut, Frau Kaiser.
Ja, und hat funktioniert, ne?
Ja, ja. Sie sind zusammengezogen, haben geheiratet, haben eine Tochter bekommen zusammen, genau. Und haben auch guten Kontakt, glaube ich, behalten.
Immer
in
noch,
all den Jahren.
Ja, ja, absolut.
Also sind gut miteinander.
Ja,
das
natürlich.
Ist auch schön, ja. Ne, wenn man da rausgeht aus einer Beziehung, weil ich meine, das ist natürlich ein großer Schritt. Nach 23 Jahren waren Sie, glaube ich, verheiratet. Nach dieser Trennung, hatten Sie dann eigentlich direkt wieder Lust auf einen neuen Partner oder mussten Sie da erstmal ins Abklingbecken?
Also bei uns war es so wie in vielen anderen jahrzehntelangen Ehen auch. Die letzten 4, 5 Jahre hatten wir uns wirklich auseinanderentwickelt. Jeder hat irgendwie andere Hobbys gehabt und das war eher noch so eine Zweckgemeinschaft oder eine Wohngemeinschaft. Mhm. Und wir hatten uns einfach emotional schon wirklich komplett voneinander verabschiedet. Und als ich dann irgendwann in meine eigene Wohnung gezogen bin, hatte ich den Eindruck, dass ich von meinem Mann schon gelöst war, weil das einfach ein jahrelanger schleichender Prozess war, auch mit getrennten Schlafzimmern.
Okay.
Also es war eben wirklich, wir haben noch funktioniert, aber mehr war das nicht mehr. Und als ich dann ausgezogen bin, habe ich gedacht, so, also jetzt kann es eigentlich wieder losgehen und habe mich dann gleich mal auf dem ersten Portal angemeldet und bin losgezogen.
Haben Sie denn auch vorher mal versucht, im echten Leben jemanden kennenzulernen?
Nee, vorher gar nicht, weil also solange wir noch zusammengelebt haben, hätte ich das auch nicht gemacht. Und ich habe halt von vornherein irgendwie gedacht, ich war damals gerade 50 geworden und dachte also, für mich ist doch irgendwie Online-Dating alternativlos. Mhm. Der Kollegenkreis war übersichtlich. Im Fitnessstudio waren jetzt auch nicht unbedingt so Männer, die mir so gefallen hätten. Und im Bekanntenkreis, das waren halt alles verheiratete Paare. Und dann habe ich gedacht, wo soll ich jemanden kennenlernen?
Ja, ja. Sie empfehlen das ja auch allen, die einen Partner, eine Partnerin suchen. Ne? Sie sind da begeistert von, obwohl Sie ja relativ lange gebraucht haben, bis Sie jemanden gefunden haben.
Absolut. Aber ja, also ich sehe es eben nach wie vor so, dass ich wüsste jetzt nicht, wie ich anders hätte einen Partner finden sollen oder so. Ne? Ich wollte ja auch nicht jeden Abend da in ein Restaurant gehen oder in eine Kneipe und da die Tür anstarren. Also
ja, da haben Sie natürlich recht. Oft ist ja von dieser sogenannten Dating-Fatigue die Rede, diese Dating-Müdigkeit. Hatten Sie denn auch mal zwischendrin in den 6 Jahren?
Ja, die war aber bei mir, die Fatigue war immer schnell vorbei. Also ich habe mich dann mal, manchmal hatte ich dann wirklich auch die Nase voll, dass ich einfach sage, jetzt reicht's mir. Aber dann habe ich mich dann mal eine Woche nicht um die ganzen Nachrichten gekümmert. Aber nach einer Woche dachte ich dann immer so, ja, irgendwie muss es ja weitergehen. Ja. Und habe dann doch wieder relativ schnell meine Apps aufgemacht und die Nachrichten abgearbeitet.
Das ist ja auch ein tierischer Zeitfresser, oder?
Absolut.
Wenn man da ständig da online ist, meistens wahrscheinlich auch mit mehreren kommuniziert.
Ja, das ist natürlich auch, das ist ja ein Quell von herrlichen Verwechslungen. Also ich hatte das abends häufiger, dass ich dann wirklich mit 3, 4 Männern gleichzeitig über WhatsApp geschrieben habe. Zum einen bin ich schon öfter mal in der Chatleiste verrutscht, dass ich dann Peter irgendwas gefragt habe, was ich eigentlich Klaus fragen wollte.
Ich habe gar keinen Pony.
Genau. Und ich werde nie vergessen, dass ich einmal auch irgendjemanden gefragt hatte, wie war denn die Abiturprüfung deiner Zwillinge? Und er antwortete, ich habe nur eine Tochter.
Oh ja, okay, verstehe. Da kommt man durcheinander.
Ne? Ja, ja. Und es war eigentlich ein ganz gutes Gehirntraining, sich so ein bisschen diese ganzen Fakten der Männer zu merken. Aber wie gesagt, manchmal ist natürlich doch auch was durcheinander gekommen. Ne?
War auch ein Pluspunkt. Liebe Frau Kaiser, wir schreiben jedem Gast einen Lebenslauf und Sie dürfen Ihren jetzt auch mal selber vorlesen.
Ja, danke schön. Ich heiße Renate Kaiser und bin eine schlagfertige Optimistin, die ihr Glück gefunden hat. Um nach meiner langen Ehe wieder einen Mr. Right zu treffen, bin ich einige Loopings in der Gefühlsachterbahn gefahren. Dabei habe ich viel über Männer, aber am meisten über mich selbst gelernt. Geprägt hat mich vor allem mein Vater, der ein Patriarch war. Meine wechselvolle Schulzeit und meine Liebe zu guten Büchern, Kunst und Kultur. Ich habe bei hunderten Dates immer wieder das Gleiche erzählt und mich oft gefühlt wie in einem Single-Kaufhaus, in dem es immer noch ein besseres Angebot gibt. Ausgerechnet in einem Corona-Lockdown bin ich endlich angekommen. Allen Frauen, die noch auf der Suche sind, kann ich nur raten, niemals aufgeben und nicht zu viele Tierbilder posten.
Wieso denn jetzt keine Tierbilder? Ist doch süß, wenn der Hund oder die Katze mit drauf sind.
Also das ist eine Erfahrung, die ich in vielen Dates mit Männern gemacht habe. Also ich selbst habe keine Haustiere. Infolgedessen gab es von mir auch keine Tierbilder. Aber ganz viele Männer haben mir erzählt, dass wenn sie Bilder sehen von Frauen, die ihnen innigen Blicken ihren Hund anschauen oder die an ihr Pferd gelehnt stehen oder irgendwas, dass das für die Männer so ein K.O.-Kriterium, für viele Männer ein K.O.-Kriterium ist, weil die dann einfach denken, hier bin ich also maximal die Nummer zwei. Oder so. Ne? Also
das geht dann schon los mit den Komplexen, wenn ein Hund auf dem Bild ist. Naja, also.
Also haben mir viele Männer erzählt, also speziell da bei Pferden, ist natürlich logisch, dass man da häufig in den Stall fahren muss und so weiter, die sich dann beklagt haben, sie müssten da ja immer hinten anstehen, weil die Frau dann in den Stall fahren müsste oder so. Deshalb vom Pferd erst später erzählen.
Männer fotografieren sich ja oft mit Fischen, oder? Habe ich gehört.
Ach, schrecklich. Mit Fischen, mit Harleys oder mit anderen Motorrädern. Mhm. Und ganz toll fand ich immer die Fotos, die Selfies im Bad. Wenn man dann hinten noch das Duschgel von Aldi stehen sieht oder von wem auch immer. Und die stehen da und vielleicht noch der Duschvorhang, da können auch schon mal Fische drauf sein. Mhm. Wo ich so gedacht habe, mein Gott, also kauf dir einen Selfie-Stick. Muss das im Bad im Spiegel sein? Ja. Also das war für mich ein Abturner. Ne? Was für andere der Hund ist, war für mich so ein Badezimmer-Selfie.
Ja. Sie sind das ja sehr professionell angegangen. Sie haben kein Badezimmer-Selfie gepostet. Nein. Und auch nicht einen Urlaubsschnappschuss, sondern Sie haben ein richtiges Shooting gemacht, ne?
Genau. Ich bin in ein Fotostudio gegangen, hatte mehrere Outfits dabei. Und habe mich da einfach so präsentiert, wie ich bin. Mal schicker, mal in der Lederjacke, damit die Männer eben auch von mir so ein Bild kriegen. Also ich wollte ja auch das Bild zeigen, was ich gerne vermitteln wollte. Mhm. Und wollte jetzt da eben nicht so ein Selfie machen oder so. Ne?
Was gehört denn noch zu so einem richtig guten Profil? Haben Sie da noch ein paar Tipps?
Also ich habe mir immer sehr viel Mühe, klingt so negativ, also ich habe es ja gerne gemacht. Es kommt ja auf das Portal an, also wenn man jetzt wirklich bei einem etwas teureren Bezahlportal ist, bei Elitepartner oder Parship, da gibt's ja solche Statements, die abgefragt werden, zum Beispiel meine schönste Wochenendbeschäftigung oder am liebsten fahre ich in Urlaub, ... oder so. Und da habe ich eben immer versucht, ein bisschen mehr Text zu schreiben, jetzt nicht so was wahnsinnig Exotisches, aber einfach, um demjenigen schon so einen Eindruck von mir zu vermitteln. Mhm. Und ich weiß noch, bei einem der Portale war irgendwie auch eine Frage, wenn ich einen Wunsch frei hätte oder wenn ich ein lang gehegtes Projekt von mir ist oder so. Und dann habe ich da reingeschrieben, ich hatte mal angefangen, einen Roman über das Berlin der 30er Jahre zu schreiben. Mhm. Habe da auch schon einiges recherchiert in Berlin und habe dann geschrieben, ich würde mir gerne mal eine berufliche Auszeit nehmen von einem Jahr, um diesen Roman weiter zu recherchieren und zu vollenden. Und Sie können sich vorstellen, mit wie vielen Männern ich gechattet habe, wenn ich 400 getroffen habe. Also es war ja auch schon viel.
Eine Menge.
Das kann man ja locker sagen, dreimal so viel, eher mehr. Und ich glaube, auf diesen Faktor sind maximal 3 Leute eingegangen, auf dieses Thema mit dem Buch.
Ja, aber da kann man dann ja auch schon eine kleine Vorauswahl treffen, oder? Also Sie haben da ein Bild von sich gemalt, damit die Menschen Sie ein bisschen einordnen können, Sie als Person erfassen können. Und da kann man ja auch mal ein bisschen gucken, wer geht denn worauf, wer springt denn worauf an, ne?
Absolut. Und ich wollte eben auch schon gleich den Eindruck vermitteln, dass ich einfach sehr kulturell interessiert bin und sehr vielfältig interessiert bin. Das hat aber viele notorischen Fußballfans, die außer ihrem Job und dem Fußball eigentlich keine Hobbys haben, nicht davon abgehalten, mich zu kontaktieren. Mhm. Und ich dachte dann immer, die Welten passen einfach nicht zusammen. Ja. Also ich bin keine Fußballbraut. Und wenn wir uns dann mal getroffen haben, wenn ich mich mit jemandem getroffen habe und habe dann erzählt, ja, ich gehe auch gerne mal ein klassisches Konzert. Und der sagte dann jetzt in Köln eben, ach, geh mir weg mit der Philharmonie. Also da würde ich ja nie reingehen. Dann dachte ich so, unsere Leben passen nicht zusammen.
Ja, ja. Weil das spielt wirklich eine große Rolle, glaube ich, dass man sich für Ähnliches begeistern kann. Zumindest so eine kleine Schnittmenge braucht man. Ne?
Absolut, absolut. Aber das muss ja nicht sein, dass man alles gemeinsam macht. Das finde ich auch langweilig. Soll ja auch jeder noch so seine Bereiche haben. Aber wenn es eben so gar nicht passt oder jetzt wirklich in dem Fall eines Fußballfans mit Jahreskarte, der vielleicht auch noch zu den Auswärtsspielen mitfährt, ja, da sind die Wochenenden doch gelaufen. Wo bleibt da die Zeit für mich?
Waren Sie jemals in einem Fußballstadion?
Ja, zweimal in meinem Leben.
Immerhin. Also Ausnahme könnte man da schon mal machen.
Ja, aber wie gesagt, ich denke mal, wirklich so ein eingefleischter Fußballfan, das ist sein Leben. Ist ja auch alles okay, ja, nur hat das mit meinem Leben
nichts
zu tun.
Natürlich. Sie haben ja dann angefangen bei Parship mit dem Online-Daten. Mhm. Wie waren denn so die ersten Erfahrungen?
Ich musste ja erstmal wieder das Flirten lernen.
Mhm. Also nach so langer Zeit.
Das erste Date, da war ich unfassbar aufgeregt. Also telefonieren ging noch, aber dann dieses Zusammentreffen, ich war wahnsinnig aufgeregt und dachte, kann ich das überhaupt noch?
Wie lange haben Sie denn da so ungefähr gewartet, bis Sie jemanden getroffen haben? Weil da gibt es ja auch unterschiedliche Philosophien, ne? Also eine sagen, wir müssen mindestens 2 Wochen schreiben, die anderen sagen, nee, direkt treffen auf einen Kaffee. Wie haben Sie das gemacht am Anfang?
Also ich gehöre zur letzteren Fraktion. Also ich würde auch jedem empfehlen, so schnell wie möglich treffen. Also ich habe immer versucht, vorher zu telefonieren. Dann haben sich nämlich viele Dates schon erledigt.
Okay.
Wenn es schon am Telefon nicht gepasst hat, kann man sich das Treffen auch schenken. Und je länger man nur telefoniert oder schreibt, umso mehr idealisiert man ja jemanden. Auf Hüben wie drüben, also Männer wie Frauen.
Ja.
Dann hat man vielleicht Bilder, die auch gut sind. Heute können die ja noch mit KI retuschiert oder mit KI erzeugt sein oder mit Filtern belegt sein. Aber selbst wenn das nicht so, also zu meiner Zeit, als ich gedatet habe, war das ja noch nicht so mit den vielen Filtern. Aber es ist ja oftmals dann so, das Bild ist zweidimensional und dann stehen sie da jemandem gegenüber. Und oftmals konnte ich gar nicht sagen, was es ist, wo ich so gedacht habe, oh nee, das geht gar nicht. Also mal was die Körperhaltung oder es ist manchmal wirklich, es ist die Chemie, wo ich dann dachte, nee, das da wird nichts. Und wenn ich dann aber schon Wochen mit jemandem telefoniert habe, man fängt ja auch da an, Emotionen reinzulegen und Gefühle aufzubauen. Mhm.
Und vor allem ist es dann viel schwerer, bei einem Date zu sagen, tut mir leid, das wird nichts mit uns beiden. Ne?
Absolut.
Weil das ist ja eh nicht leicht, glaube ich, das zu sagen. Aber wenn man sich dann schon 3 Wochen geschrieben hat und sich vielleicht auch mal persönliche Dinge anvertraut hat, dann wird es ja noch viel schwerer,
genau,
wieder rauszukommen. Wir haben ja gerade in Ihrem Lebenslauf gehört, dass Ihr Vater sie auch sehr stark geprägt hat, dass es ein sehr dominanter Mann war, ein Patriarch haben wir da reingeschrieben, kann man das sagen?
Ja? Das kann man so stehen lassen.
Haben Sie eigentlich festgestellt, als Sie sich da erneut auf Partnersuche gemacht haben, dass Sie das in irgendeiner Weise auch geprägt hat, was Ihre Männersuche angeht?
Absolut.
Weil,
absolut.
Ja, ist das so?
Also das ist so, man sagt ja immer, der erste Mann im Leben prägt und in meinem Fall war das auch so. Also ich war schon immer fasziniert von Machen. Mhm. Also wenn jemand einfach was in die Hand nimmt, organisieren kann. Und ich wollte immer einen Partner haben, der intelligent ist, der eloquent ist und einfach mitten im Leben steht. Und also ich erinnere mich, dass ich als 18-Jährige mal einen Freund hatte, der hat damals Psychologie studiert. Mhm. Und er hat immer alles gemacht, was ich wollte. Also sei es jetzt nur darum, dass man die Überlegung war, gehen wir heute Abend in Kneipe X oder in Kneipe Y. Und ich wusste genau, Kneipe Y hasst er. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich möchte in Kneipe Y, weil ich gedacht habe, der muss doch mal sagen, du weißt doch, dass ich da nicht gerne hingehe. Nö.
Hat er nicht.
Und also ich neige dann dazu, den Bogen gnadenlos zu überspannen.
Wenn da keiner mal eine Grenze zieht. Ne?
Genau.
Ja, ich meine, Sie haben ja sicherlich keinen Patriarch gesucht, aber einen Mann, der Stärke ausstrahlt und der auf Ihrer Augenhöhe auch mal gegenhalten kann.
Ja, mit dem ich mich auch messen kann.
Ja, ja, weil Sie sind ja schon eine sehr starke Frau, Sie haben Power, Energie, Sie sind eine Macherin, ne?
Ja, schon.
Ja, ja. Ja. Haben Sie das auch in Ihr Profil geschrieben?
Nee, aber ich glaube, das hat sich schon, also so wirklich reingeschrieben habe ich es nicht, aber ich denke, jemand, der jetzt ein bisschen zwischen den Zeilen lesen kann, der hat da schon gemerkt, was da für ein Standing dahinter war. Und ich habe das auch häufiger bei Dates als Feedback bekommen, dass Männer mir sagten, ja, das war ja ein netter Abend mit dir und auch witzig, aber du bist mir zu straight oder du bist mir zu tough. Ich glaube, ich könnte dich nicht handeln. Und dann habe ich immer gesagt, naja gut, danke fürs Feedback, aber dann passt halt nicht, ne?
Ist ja auch ehrliches Feedback dann
absolut,
in dem Moment, ne?
Ja, absolut.
Ja. Es passieren ja viele Dinge beim Online-Dating, die einem auch nicht so große Freude machen. Mhm. Ghosting oder einfach, dass man auf Ablehnung trifft.
Ja.
Wie sind Sie denn damit umgegangen? Weil ich kann mir das schon vorstellen, das kratzt ja schon ein bisschen am Ego, ne?
Also ich bin, glaube ich, mit einer Riesenportion Optimismus gesegnet und auch wahrscheinlich mit einem nicht ganz so kleinen Selbstbewusstsein.
Sehr gut.
Und ich habe immer gesagt, das hat nichts mit mir zu tun. Also es war ja dann häufig so, wenn wir uns dann unterhalten haben beim Date, ich habe dann immer relativ schnell, weil ich wissen wollte, wo ich dran bin, aus der Erfahrung von vorherigen Dates, die deshalb nicht geklappt haben, kommen wir vielleicht noch zu. Mhm. Ich habe immer so ein bisschen auf den Busch geklopft bei den Männern, wie lange die Beziehung, die letzte Beziehung zu Ende ist und wie auch so ein bisschen der Status war. Ne? Also ich finde, da kann man unheimlich viel draus ableiten.
Ja.
Also ich hatte dann Männer, die plötzlich deren Augen sich vor Zorn verengt haben, die geschimpft haben.
Auf ihre Ex-Partnerin.
Unflätigst über ihre Ex-Partnerin. Anderen traten die Tränen in die Augen, wo ich gedacht habe, okay, du hast es noch nicht hinter dir. Und am liebsten waren mir natürlich diejenigen, die irgendwie gesagt haben, ja, ist jetzt ein paar Jahre her, wir haben unseren Frieden miteinander gemacht. Gut, Andererseits, es gibt mittlerweile so viel Dating-Ratgeber. Also wenn jetzt jemand clever ist, dann weiß er eben auch, was er auf die Frage zu sagen hat. Ne? Ja, ja, ja. Also ich habe mir da immer so ein bisschen hergeleitet. Ach guck, wenn eben jemand so geantwortet hat, naja, wir haben noch losen Kontakt oder so, dann habe ich immer gedacht, okay, der könnte zumindest bereit sein für eine
Beziehung. Wobei ich glaube, wahrscheinlich bei solchen Themen, da ist es auch ganz schwer, was vorzulügen, oder?
Wahrscheinlich.
Weil das ist ja schon sehr emotional, ja. Also wenn jemand da frisch getrennt ist oder noch in so einem Rosenkrieg steckt oder sonst irgendwas.
Ja, der müsste schon sehr abgebrüht sein, ne? Wenn der dann sagen würde, ach, bei uns ist alles toll oder so. Ne?
In Ihrem Buch, in einem sehr unterhaltsamen Buch, Ich date, also bin ich da, erzählen Sie ja viele Ihrer Erfahrungen, die Sie bei diesen Dates gemacht haben. Die High Heels Geschichte haben wir vorhin schon gehört beim ersten Date. Und einer hat auch noch bei Mama gewohnt, ne? Ein sehr erwachsener Mann.
Ja, also wir haben uns getroffen in Köln und der war irgendwie beruflich unterwegs, der wohnt im Ruhrgebiet. Und ja, dann saßen wir da und haben was gegessen und dann, ja, wo wohnst du denn, wie man, was man so abklopft beim ersten Date. Und dann sagte er, ja, also er wohnt im selben Haus wie seine Mutter. Also er hat auch bis vor 10 Jahren noch in der Wohnung seiner Mutter gelebt, aber dann ist er oben drüber gezogen.
Naja.
Aber ja, weit, ne? Aber es ist auch total praktisch, weil die Mama macht ihm immer noch die Wäsche. Und wenn er abends aus dem Büro kommt, dann hat sie auch für ihn gekocht. Und er hatte noch nie eine Partnerin. Und ich meine, er war über 50. Und dann habe ich gedacht, also
komisch,
ich möchte dir jetzt nicht das Fahrradfahren beibringen. Ja. Ne? Also das war irgendwie für mich, ich dachte, was soll ich mit so einem Mann anfangen?
Ja, ne? Ist schwierig, der hat ja gar keine Beziehungserfahrung dann.
Nee,
ne?
Nee. Und der konnte mir auch tatsächlich, der konnte mir noch nicht mal in die Augen schauen.
Ja.
Also das war einfach, ich hatte wirklich Mitleid mit ihm. Ich habe gedacht, das ist schwierig, da jemanden zu finden, aber ich bin da sicherlich nicht die Richtige. Ne?
Und das hatten Sie vorher dann aber nicht abgeklopft?
Nein.
Ah, okay.
Ich weiß gar nicht, ob ich mit ihm überhaupt telefoniert hatte. Manchmal waren diese Telefonate ja auch eher kurz oder so. Und ich wollte ja auch eigentlich diese Gespräche so ein bisschen, die tatsächlichen Dates dann natürlich auch noch für ein bisschen, wenn sie es ergeben hatten, Deep Talk nutzen. Ne? Mhm. Manchmal kam der gar nicht.
Ja, und es gibt ja auch Männer, die in diesen Apps gleichzeitig mehrere Frauen sehr intensiv daten. Also, ja,
absolut.
Das haben Sie auch erlebt, ne?
Absolut, mehrere Male. Mhm. Also ich hatte einmal jemanden, den fand ich sehr interessant, eloquent, groß, cooler Style und so. Also passte schon alles, markige Stimme, also war toll. Und dann erzählte er mir, also er kümmert sich noch um seine Frau, die irgendwie pflegebedürftig ist. Und das macht er einfach, weil er denkt, dass er ihr das schuldig ist.
Ja.
Dachte ich, naja, das ehrt ihn ja, ist ja in Ordnung. Mhm. Und dann sagte er, er hat aber auch noch eine Partnerin, die noch 3 schulpflichtige Kinder hat. Die wohnt 300 oder 400 Kilometer entfernt und sagte dann, naja, du kannst dir vorstellen, wie oft wir uns sehen. Also ich suche jetzt eigentlich eher so was für in der Nähe.
Also als Drittfrau.
Genau, allein auch diese Formulierung, ich suche was für in der Nähe. Ne? Das fand ich schon.
Fühlt man sich sehr gesehen, ne?
Ja, absolut, absolut. Und ich sagte dann, soll ich also deine Drittfrau sein? Ja, wenn du es so sehen willst. Und dann habe ich gesagt, du, also vollkommen indiskutabel. Und dann sagte er, ja, soll ich jetzt etwa mit der Frau, die weiter entfernt macht, Schluss machen? Auf einmal wird das mit uns gar nichts. Dann habe ich die ja auch nicht mehr. Und ich sage, du, das ist deine Wahl. Aber das sind meine Konditionen. Und natürlich wurde da nie was draus. Und ich hatte mal einen anderen Mann getroffen, den fand ich sehr attraktiv. Und am Abend haben wir schon ein bisschen die Hände gestreichelt am Tisch und uns mit Küsschen verabschiedet. Und dann waren wir nochmal zusammen unterwegs und sind uns dann auch, haben hinterher bei mir gekocht, sind uns näher gekommen. Und ich plante einen Umzug innerhalb von Köln. Und er sagte dann, ach du, da kann ich dir doch helfen. Wenn wir schon mal Kisten da in die andere Wohnung bringen sollen, dann lass uns das doch am Samstag machen.
Ja.
Und ich wollte mir dann in der Woche abends mal mich mit ihm treffen. Und dann sagte er, ah ja, nee, da geht's nicht und da geht's nicht, da habe ich keine Zeit. Naja, ich habe das so hingenommen. Manchmal hat man ja schon so ein Bauchgefühl, das habe ich da mal wieder mit Füßen getreten und habe gedacht, komm, jetzt sei nicht so streng, er hat halt keine Zeit. Naja, und dann wurden mir donnerstags die Umzugskisten geliefert und dann habe ich ein Foto gemacht und habe ihm das per WhatsApp geschickt freitags, so nach dem Motto, freue mich, dass du mir hilfst. Und dann hatte die Nachricht nur graue Haken und keine blauen Haken. 10, 12 Stunden lang nicht. Und dann dachte ich schon, aha, okay. Und am nächsten Morgen hatten sie dann blaue Haken, als er mir eigentlich helfen sollte. Und dann schrieb er mir, also er müsse mir was gestehen. Er hätte sich nicht nur in mich verliebt, sondern noch in 2 andere Frauen. Und er wüsste jetzt nicht, welche er weiter daten sollte. Und damals lief gerade der arme Mann. Mhm. Damals lief gerade der Bachelor bei RTL. Und dann habe ich nur geschrieben, also meine Rose kannst du schon mal wegwerfen. Dann hast du nur noch zwei Frauen, zwischen denen du dich entscheiden musst. Das ist aber auch so ein Beispiel dafür, klingt jetzt lustig, aber war in der Situation überhaupt nicht lustig.
Gar nicht, ich wollte es gerade sagen, ja, weil sie sind ja da ständig auf so einer emotionalen Berg- und Talfahrt eigentlich.
Absolut.
Ne? Dann trifft man jemanden, dann denkt man, ah, der macht einen tollen Eindruck, das könnte was sein. Und dann erlebt man sowas. Also da muss man sich ja auch immer wieder dann auf die Beine stellen danach. Ne?
Absolut. Also da habe ich natürlich auch dann abends in die Kissen geweint. Also jetzt nicht, dass ich da jetzt tagelang oder wochenlang
Aber ist eine Enttäuschung, ne?
Ja, aber ich war wirklich traurig und habe dann auch geschimpft und geweint und so. Und wie gesagt, als Story fürs Buch war es natürlich witzig. Ja. Aber in dem Moment ist es überhaupt nicht witzig. Und wahrscheinlich verfüge ich einfach über sehr resiliente Fähigkeiten, dass ich mich da immer wieder selbst aufrichten konnte und sagen konnte, ja komm, ist halt sein Ding, wenn er sich nicht entscheiden kann. Das hat aber nichts mit mir zu tun.
Ja, und das ist ja auch so, wenn man sich in diesen Online-Dating-Markt begibt, dann setzt man sich ja auch permanent Bewertungen aus. Ne?
Absolut.
Also man guckt, dass man schöne Bilder hat, dass man einen originellen Text schreibt, wo Menschen einen so ein bisschen erfassen. Und dann schickt man das raus und wartet ja im Prinzip. Was kommen da für Reaktionen? Mhm. Und dieses ständige Bewertetwerden, hat Sie das nicht auch total gestresst?
Ich glaube, ich war irgendwann in so einer Spirale, in so einer Dating-Spirale, die jetzt, ich bin kein Psychologe, ist das jetzt schon Sucht oder hat es Suchtcharakter? Mhm. Also für mich hat es sich angefühlt wie eine Sucht. Also
immer online, immer gucken,
online,
was geht.
Immer gucken, die nächste Nachricht. Ich hatte das auch oft, dass ich zu der Zeit hatte ich kein eigenes Auto, bin ich immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Und dann hatte ich ein nettes Date mit einem Mann und wir haben auch beschlossen, uns wieder zu treffen. Und ich fuhr dann mit der Straßenbahn nach Hause, machte meine Dating-App auf, hatte eine neue Nachricht oder zwei neue Nachrichten, schaute mir die Bilder an und dachte, oh, das ist aber ein toller Typ. Und dann war der andere, den ich ja 5 Minuten vorher bald nochmal treffen wollte, der geriet schon in den Hintergrund.
Ach, das ist schon hart, ne?
Und dann habe ich gedacht, mein Gott, also habe ich dann auch so zu mir selbst gesagt, bist du eigentlich bescheuert? Was machst du hier? Und ich meine, man muss es ja auch mal andersrum sehen, den Männern geht es ja genauso. Ja.
Also weil man immer so im Hinterkopf hat, vielleicht gibt es ja noch einen besseren.
Das suggerieren uns diese Apps ja auch. Da draußen, da sind hunderte, tausende attraktiver, in meinem Fall Männer, die nur darauf warten, von mir entdeckt zu werden. Mhm. Und wie gesagt, die Männer haben das aber auch. Und beim Online-Dating muss man es ja auch noch so sehen, dass die Männer, die für mich jetzt altersmäßig attraktiv gewesen wären, ich suchte jetzt keinen Partner, der 10 Jahre älter als ich. Mhm. Kann man jetzt so pauschal nicht sagen. Aber
das ist Geschmackssache einfach.
Ja, aber jemand, der jetzt vielleicht auch gar kein Interesse mehr hat am Sport oder Reisen, der schon sehr viel von Krankheiten geplagt ist. Ich wollte eben einfach keine Pflegerin sein. Und jetzt, sagen wir mal, ein Mann von Mitte 50 bis Anfang 60, der wird natürlich auch häufig von Frauen von Mitte, Ende 40 angeschrieben. Und das macht es natürlich auch noch mal schwerer. Ne?
Ja.
Ich als Frau hätte aber jetzt nie jemanden von mir aus angeschrieben, der 10 Jahre jünger gewesen wäre. Der hätte mir ja vermutlich auch nicht geantwortet.
Das würde ich gar nicht sagen, Frau Kaiser. Wirklich. Weil es gibt ja schon einige Männer, die sagen, ja, die Frauen um die 50, die sind super entspannt, die sind mit dem Kinderthema durch.
Ja,
ja die sind ein bisschen lässiger als jetzt eine 30-Jährige.
Ja, ja, also, gut, es kommt halt auf die Intention an. Ne?
Ja, nee, aber es gibt auch einfach, ich kenne viele Beziehungen mit großem Altersunterschied. 15 Jahre ist da die Frau älter als der Mann.
Wow.
Und es klappt super.
Okay.
Also gibt es alles, darf man nichts ausschließen. Was sind denn eigentlich so die häufigsten Schwindeleien von Männern auf Dating-Apps?
Also in meinem Fall, fast immer erlebt, ist die Körpergröße.
Ah.
Ich bin selbst für eine Frau ziemlich groß. Ich bin ohne Schuhe schon 1,76 Meter. Und in meinem Alter gibt es eben viele Männer, die kleiner sind oder genauso groß sind. Und wenn dann jemand geschrieben hat oder in seinem Profil angegeben hat, 1,80 Meter, dann bin ich immer schon mit den flachsten Stiefeln oder mit den flachsten Ballerinas gekommen. Und als große Frau bestätigen mir andere große Frauen auch immer, ich kann gefühlt auf 200 Meter abschätzen, wie groß jemand ist. Und wenn ich dann schon von Weitem ankam und dachte, oh, der war aber mal wieder sehr großzügig mit sich, was die Körpergröße anbetrifft. das war für mich so ein No-Go einfach.
Ja, auch warum macht man das? Es ist ja wohl klar, dass das irgendwann rauskommt. Ne?
Ja, natürlich. Oder eben, ich hatte einmal ein Date, Stichwort Bilder. Ich hatte vorher mit dem Mann telefoniert, das war witzig, der hatte Humor, der war schlagfertig. Und wir waren in einem Biergarten verabredet am Samstagnachmittag, es war nicht so viel los. Und ich kam dahin und scannte so die paar Gäste, die da auf den Bänken saßen, scannte sie die so mit meinen Augen ab und hab gedacht, nee, der ist noch nicht da. Hatte aber vorher schon mit ihm geschrieben, weil ich keinen Parkplatz gefunden hatte. Und da schrieb er, ich sitze schon da und warte auf dich. Und dachte, der muss doch da sein. Und plötzlich rief dann jemand Renate. Und ich guckte dahin und dachte, das ist der? Das kann nicht sein. Und mein erster Satz zu ihm war dann eben, deine Bilder sind ja wohl noch aus dem letzten Jahrtausend.
So direkt sind sie dann.
Ja. Und dann sagte er auch, ja, ich hatte gerade keine passenderen im Zeitalter von Handys. Dann wäre mir ja das Bart-Selfie fast noch lieber gewesen.
Ja, verstehe ich.
Ein aktuelles.
Da ist dann, nehme ich mal an, nichts draus geworden.
Nichts, nein.
Ihre Tochter, die war ja, glaube ich, 18, als sie sich getrennt haben von ihrem Mann. Wie hat die denn reagiert auf ihre Online-Dating-Reise?
Vieles habe ich da gar nicht erzählt. Also oft mit Stirnrunzeln oder, oh Mama, du bist peinlich oder... Also diese Masse, ich meine, mittlerweile weiß die das ja, natürlich, ja. Aber in der aktiven Phase habe ich dir das so gar nicht erzählt.
Hat die ihr Buch gelesen?
Das weiß ich nicht.
Ach, nie drüber gesprochen?
Also sie hat mir nie erzählt, dass sie es gelesen hat. Ne? Also vielleicht hat sie es gelesen oder sich es angehört, aber ich meine, ich glaube, es gibt auch für junge Menschen nichts Unangenehmeres als die Dating-Eskapaden. Total. Und sogar die, vielleicht, es gibt ja auch ein paar prickelnde Szenarien in dem Buch, die prickelnden Szenarien der eigenen Mutter zu lesen. Also das möchte niemand, glaube ich.
Wahrscheinlich ist das besser so, ja. Da haben Sie recht. Aber sie freut sich jetzt natürlich für Sie.
Ja, na klar, na klar.
Sie hatten ja auch ein paar richtig unangenehme Erlebnisse. Ne? Das muss man auch dazu sagen.
Absolut.
Wo es körperliche Übergriffigkeiten gab.
Ja, ich hatte mal jemanden getroffen. Wir hatten erst geschrieben und dann schrieb er mir, dass er früher bei der GSG 9 war, so als Elite, diese Eliteeinheit. Ja. Und ich schreibe ja Bücher und ich hatte sofort Kopfkino. Ne? Ich habe sofort dieses Flugzeug, die Landshut in Mogadischu vor mir gesehen, als die GSG 9-Einheit das da gestürmt hat. Und so habe gedacht, wow, so ein verwegener Typ, den triffst du jetzt toll. Ne? Also ich war ganz Feuer und Flamme. Ja, dann haben wir uns getroffen in einer Kneipe in Köln und der kam und der hatte eine gelbe Rose dabei. Der sah gut aus. Der war da mittlerweile nicht mehr. Der arbeitete in irgendeinem Ministerium. Ab einem gewissen Alter passt das ja nicht mehr. Aber der war immer noch sehr gut in Form, achtete auf sich. Und es war ein schönes Date. Wir hatten uns viel zu erzählen. Und als wir nach draußen kamen, war sehr viel Schnee gefallen. Und dann sagte er, du, wenn du möchtest, kann ich dich ja ein Stück mitnehmen. Da musst du jetzt nicht auf die Straßenbahn warten. Und dann habe ich gesagt, ja, gerne. Und wir fuhren dann und ich hätte mich jetzt nicht bis vor die Haustür fahren lassen, weil ich ja nicht wollte, dass er wusste, wo ich wohne.
Ja,
also da war ich schon
schlau.
Da war ich schon immer vorsichtig und habe mich dann eben an einer Straßenecke in der Nähe absetzen lassen. Und wir wollten uns wieder treffen und ich sagte so zu ihm, na, wann wollen wir uns denn wieder treffen? Und hatte den Satz noch gar nicht beendet. Plötzlich stürzte der sich auf mich, riss mir den Mantel auf und fing an, mich da zu begrapschen. Und ich habe nur noch die Tür aufgerissen, bin aus diesem Auto rausgestürmt und bin so schnell wie möglich in die Straße reingelaufen. Und als ich dann in dem Haus war, in dem ich gewohnt habe, habe ich die Tür hinter mir zugeknallt und habe mein WhatsApp aufgemacht, habe geschrieben, ich bin kein GSG-9-Objekt, habe ihn blockiert und gelöscht. Und heute im Nachhinein denke ich, ich hätte das anzeigen müssen.
Haben Sie gar nichts unternommen?
Ich habe nichts. Ich war geschockt. Und habe dann aber irgendwie bei mir gedacht, naja, es ist ja jetzt nichts Schlimmes passiert, aber es war eigentlich...
Ja, es ist eine ganz klare Übergriffigkeit.
Absolut,
ne?
Absolut. Ja. Und ich glaube aber auch, dass Frauen, die jünger sind, die wären, glaube ich, sofort zur Polizei gegangen. Ja. Da ist heute eine viel, viel höhere Sensibilität da und das ist doch vollkommen richtig so.
Ja, ja.
Und ich war einfach nur total schockiert und habe gedacht, oh Gott, was war das denn?
Das ist ja sowieso auch so ein Thema, ne? Auch wenn man sagt, wo trifft man sich denn zum ersten Mal? Also, dass man eben nicht direkt in eine Wohnung von jemandem fährt oder so. Da muss man einfach echt so ein paar Dinge auch beachten, ne?
Absolut. Also ich habe immer Orte gewählt, wo recht viel los war. Also Restaurants oder Kneipen, die sehr belebt waren. Oder bei einem Spaziergang eben um einen Weiher, wo viele Leute unterwegs waren. Oder ein paar Mal hatte ich das auch, das fand ich auch sehr spannend, wenn jetzt wirklich jemand gesagt hat, dass er gerne in Museen geht oder so. Dann haben wir uns im Museum für moderne Kunst verabredet. Das fand ich ganz praktisch. Zum einen ist es nicht so statisch, dass man sich so gegenüber sitzt und manchmal das Gespräch dann ja ein bisschen schleppend ist. Man läuft nebeneinander und gemeinsam Kunst zu interpretieren, das fand ich total spannend, so zu sehen, wie interpretiert er das jetzt oder so. Aber das muss natürlich passen, wenn jetzt jemand da überhaupt kein Interesse dran hat, dann klappt das natürlich.
Aber ich glaube, so spazieren gehen, eine körperliche Aktivität ist immer irgendwie besser, als sich so gegenüber zu sitzen. Das ist da immer so direkt so ein bisschen unangenehm am Anfang und unsicher. Und wenn man sich bewegt, ist das eine andere Nummer, ne?
Also vor allen Dingen, deshalb kann ich auch wirklich nur dringend dazu raten, vorher zu telefonieren. Weil wenn man jetzt, ich habe das am Anfang nicht immer gemacht. Und wenn ich dann jemandem gegenüber gesessen habe, dem ich gefühlt wirklich jeden Satz entlocken musste und der im Idealfall, in seinem Idealfall nur mit Ja oder Nein geantwortet hat. Also ich glaube, ich kann schon ganz gut unterhalten, aber ich kenne ja meine Geschichten. Ich wollte ja mal was von dem hören. Und das war dann wirklich schwierig, wenn ich da den Entertainer machen musste den
ganzen
Abend. Oder
das Gegenteil, Männer, die monologisieren. Haben Sie bestimmt auch erlebt, oder?
Da gibt's auch zwei Geschichten von einem, ein Mann, der hat mir keine einzige Frage gestellt und hat wirklich durchmonologisiert. Und hat sich auch noch in so einer Detailversessenheit verloren. Also, dass er dann erzählt, er von seinen Jobwechseln und dann sagt er, ja, also 1996 bis 98 habe ich bei der Firma XY gearbeitet. Nein, Moment, es war 97. Als ob das relevant wäre.
Was, gut, dass er das nochmal korrigiert
hat. Ja, und dann, so war das auch mit den Straßen, wo er gewohnt hat, wie groß die Zimmer waren und... Da wäre ich heute auch viel schneller, dass ich sagen würde, na, wenn das nach 10 Minuten so laufen würde, so ein Gespräch, dass ich sagen würde, du, ich glaube, wir kürzen hier ab. Ich habe den Eindruck, du hast überhaupt kein Interesse an mir.
Ja, ich glaube, es ist halt auch ganz oft so eine Unsicherheit, ne? Dass viele Menschen, ich glaube, das machen Frauen genauso, Männer machen es, glaube ich, ein bisschen öfter, dass man dann so ohne Punkt und Komma redet, weil man keine Pausen aushält. Das kann schon auch sein.
Ja, ich glaube, es gibt da verschiedene Gründe, aber wir Frauen... Also ich sage jetzt immer mal, ich spreche eher so für Frauen meiner Generation. Ja. Wir sind ja häufig noch so erzogen worden, so People-Pleaser zu sein. Ne? Ja. Sei nett, immer sei
brav,
höflich.
Zuhören und nicken.
Immer nett zuhören und nicken. Und auch da breche ich eine Lanze für die jüngere Generation. Ich glaube, die kommen da viel schneller zum Punkt, wenn denen was nicht passt, geben die Feedback und dann ist die Sache erledigt. Und das ist viel, viel besser. Also das würde ich heute genauso machen. Ich würde mir heute da jetzt nicht mehr so einen langen Monolog anhören. Also ich kam nach Hause, ich weiß noch, dass ich war so überfrachtet von vollkommen irrelevanten Informationen, dass ich habe so mir irgendeinen Mist im Fernsehen angeschaut, weil ich gedacht habe, ich muss jetzt was ganz Profanes haben, einfach nur reinschauen und mal runterfahren irgendwie. Ne?
Eine Freundin von mir hat mir mal von einem Date erzählt, ein sehr vielversprechender Mann, ein Brückenbauer, Konstrukteur, irgendwie sowas, und der hat ihr den kompletten Abend erzählt, wie man eine Brücke baut. Und zwar von Anfang bis Ende. Das ging über 2,5 Stunden mit technischen Details. Ja, also das war auch komplette Gehirnermüdung danach. Also ich muss jetzt nur mal feststellen, wir sind ja keine Männerhasser, ne?
Nein.
Wir sind lustige Geschichten aus ihrer Dating-Erfahrung. Und ich glaube, viele Männer können auch ganz witzige von Frauen erzählen.
Absolut. Also ich habe mal irgendwann über eine Recherche bin ich auf einen Autor gestoßen, der in Rheinland-Pfalz lebt. Der hat ein Buch geschrieben über seine Dating-Erfahrung. Ja. Und das ist genauso skurrile, genauso
wir
skurrile
sind alles
Sachen.
Menschen.
Ja, also ich glaube, da tun sich Männer und Frauen auch nichts. Ne?
Ja. Was haben Sie denn jetzt gelernt in diesen 6 Jahren Online-Dating über die Männer, was Sie vorher noch nicht wussten?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich habe sehr viele Narzissten getroffen und wurde, glaube ich, immer besser darin, sie als solche zu entlarven und irgendwie für mich auch einzuordnen. Und ich glaube, ich habe eher viel über mich gelernt, über mein sogenanntes Beuteschema. Und ich habe auch einmal jemanden getroffen, der war jetzt optisch nicht ganz so mein Fall, aber dafür stimmte alles andere, also Kulturaffinität und so weiter. Und ich dachte, komm, jetzt probier das mal. Triff den einfach ein paar Mal und gib ihm einfach mal eine Chance und tu das nicht so schnell ab. Weil früher war für mich immer so ein Indikator, nach dem Date, wenn ich bei dem Mann das Gefühl hatte, dass er mich gerne wiedersehen wollte und so, habe ich mich immer gefragt, könnte ich mir beim zweiten Date, am Ende des zweiten Dates vorstellen, dass ich dem Mann zumindest mal einen Kuss gebe. Und wenn ich mir das mit einem klaren Nein beantworten konnte, habe ich immer gedacht, dann brauche ich kein zweites Date mehr.
Ja.
So, bei dem Mann wollte ich es mal aushebeln und habe gesagt, so, wir treffen uns ein paar Mal. Jetzt haben wir uns 3-4 Mal getroffen, sind zu irgendwelchen Kulturevents gegangen Und der macht sich natürlich Hoffnung. Und ich weiß noch, dass wir irgendwann in Bonn in einem Museum waren und waren nachher noch da in dem Restaurant. Und da war so eine lange Bank. Ich setzte mich dahin und dachte, er setzt sich mir gegenüber. Und er sagte, ach, ich setze mich neben dich. Und dann habe ich gedacht, naja, okay. Und dann kam der immer näher. Und irgendwann klebte ich komplett an der Scheibe und sagte dann zu ihm, du, ich habe keinen Platz mehr, um noch weiter wegzurücken. Bitte tu mir einen Gefallen. Das wird mir jetzt gerade alles ein bisschen zu eng. Mhm. Und danach war die Sache natürlich auch erledigt. Ja. Aber Fazit für mich war dann, ich habe meinen ersten Mann so kennengelernt, gesehen und sofort schockverliebt und es passte eben auch alles andere. Und beim zweiten war es genauso. Und vielleicht bin ich einfach so gestrickt, was ja nicht heißt, dass das bei anderen Frauen genauso sein muss. Also wie oft gibt es das, dass es Beziehungen gibt, die auf der Arbeit entstehen, nach Jahren oder so. Aber für mich hat sich halt nie ergeben.
Ne? Ja, aber es ist natürlich bei dieser Online-Daterei schon so, denke ich mir manchmal, dass man vielleicht ganz wundervolle Menschen einfach wegwischt, absolut, weil die nicht deinem äußeren Vorstellungen entsprechen, ja?
Ja, ganz sicherlich, ja, ganz sicherlich.
Das ist schon traurig eigentlich, aber so ist es ja auch im echten Leben. Wenn man irgendwo unterwegs ist, dann wird man ja jemanden länger angucken, auch eher jemanden, der einem gefällt optisch.
Absolut. Also manchmal ist das ja dann so, dass wenn man, wie auch in welcher Konstellation auch immer zusammengewürfelt, irgendwo eingeladen ist und da ist jemand, den man vielleicht jetzt auf den ersten Eindruck gar nicht so attraktiv findet, aber plötzlich stellt man fest, Mensch, der hat ja einen unglaublichen Witz, der kann toll erzählen.
Und plötzlich ist er dann nämlich attraktiv.
Und auf einmal wird er dann interessant. Ja, ne? Und die habe ich sicher alle weggewischt. Mhm, ne?
Also wenn wir nochmal dazu zurückkommen, was Sie gelernt haben. Sie haben gelernt, auf Ihr erstes Gefühl zu vertrauen und sich nicht wohin zu zwingen.
Ja, was ich auch mühsam lernen musste oder schmerzhaft gelernt habe, war, dass ich häufig am Anfang mein Bauchgefühl mir irgendwie sagte, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt hier nicht mit dem. Das ist hier gelogen. Das kann nicht sein, was er geschrieben hat oder teilweise auch erzählt hat. Und dann habe ich oft mein Bauchgefühl quasi so niedergerungen und habe dann irgendwie gedacht, komm, so wie bei dem einen, der da noch zwei andere gedatet hat und nachher nicht wusste zu wem. Ich habe das dann so niedergerungen und habe gedacht, komm, jetzt gib dem eine Chance, jetzt sei mal nicht so streng. Und ich bin hinterher immer damit auf die Nase gefallen. Es hat nie geklappt. Und da kann ich wirklich auch nur sagen, ich habe nachher viel mehr auf mein Bauchgefühl gehört. Und wenn ich das Gefühl hatte, da passt irgendwas nicht, dann habe ich es irgendwie thematisiert, entweder beim Treffen oder schon vorher per WhatsApp und habe gedacht, das kannst du dir schenken.
Ja. Zum Schluss das große Finale, das Happy End. Wie haben Sie denn dann Ihren jetzigen Ehemann gefunden? Wie war dann das erste Treffen?
Ich muss noch weiter ausholen. Also schon das erste Anschauen seiner Profilbilder war für mich magisch. Mhm. Also ich habe ihn angeschaut, also ihn, die Bilder angeschaut.
Ich habe ihn auch schon gesehen auf Instagram, da haben Sie ein Hochzeitsfoto gepostet. Mhm. Ne?
Genau.
Attraktiver Mann.
Danke. Ich habe die Bilder gesehen und dachte, wow, der sieht gut aus. Was für mich eben auch immer ganz wichtig war, dass man auch intelligent ist und dachte, der sieht auch richtig intelligent aus. Style passte auch. Ich dachte, coole Klamotten. Und naja, dann habe ich mir seine Statements durchgelesen und dachte, wow, formulieren kann er auch. Und dann haben wir eben angefangen zu schreiben. Und unser Schreiben war wie so ein Tennismatch, aber jetzt nicht, indem man seinen Gegner bezwingen möchte, sondern so ein Zack-Zack hin und her spielen, voller Schlagfertigkeit, voller Witz, aber auch mit großem Interesse. Also er war zum Beispiel einer derjenigen, der tatsächlich auf dieses Statement mit dem Buchschreiben eingegangen
ist.
Das
sehen wir mal.
Und dann haben wir beschlossen, am nächsten Tag zu telefonieren. Wir wohnten so 70 Kilometer voneinander entfernt. Mhm. Am nächsten Tag zu telefonieren und es war im Winter und habe mir Kopfhörer in die Ohren gemacht und bin in einem Park spazieren gegangen und war wirklich 2 Stunden unterwegs im dunklen Park. Mir war alles egal. Ich war wirklich ich habe gedacht, wow.
Hat
was,
gleich gefunzt.
Was für ein Mann und wie offen und ehrlich wir da, also wir haben beide, ich habe zu ihm gesagt, das ist ja hier so visierhoch und jeder erzählt, ne? Also so wirklich, das war einfach toll. Und dann haben wir ein paar Tage später haben wir einen Videocall miteinander gehabt und dann dachte ich, der sieht ja wirklich so aus. Und ich weiß noch, ich hatte ihm schon beim Telefonat von meinem Buchprojekt erzählt, das schrieb ich ja damals noch. Und dann hat er mich gefragt, ob ich ihm mal eine Geschichte vorlesen würde. Und das habe ich dann auch gemacht. Und zu der Zeit war ja Lockdown, also wir konnten nirgendwo hingehen und es war aber so kalt. Und da habe ich ein paar Tage später hab ich dann gesagt, dann komm zu mir nach Hause. Es war das erste und einzige Mal, dass ich jemanden zu mir nach Hause eingeladen habe, weil ich da auch gedacht habe, dass das ist so eine besondere Begegnung, die Gespräche sind so besonders und ich dachte einfach, naja, der wird mich jetzt nicht umbringen oder so, der wird mir jetzt nicht die Kehle durchschneiden. Und ich hatte vor dieser Begegnung einen unglaublichen Respekt, weil ich gedacht habe, das war wirklich, sowas hatte ich vorher nicht in all den circa 400
Dates. Also hat sich schon besonders angefühlt.
Absolut,
für Sie.
Vom ersten Moment an. Und ich habe dann gedacht, wenn es bei einem von uns nicht passt, die vielbeschworene Chemie, dann war es das.
Ja.
Und ich habe gedacht, da aus der Nummer komme ich so schnell nicht mehr raus. Also ich glaube, da hätte ich mich wirklich auch mal für etliche Wochen abgemeldet, weil ich gedacht habe, so ein Mann war mir noch nie begegnet.
Und dann stand er auf der Matte.
Genau, und ihm ging es mit mir genauso. Also er hatte auch einen höllischen Respekt vor dieser Begegnung und wir standen uns gegenüber und schauten uns an und haben uns geküsst. Und das ist jetzt, letzte Woche waren es 5 Jahre.
Oh, wie schön.
Genau.
Sie haben geheiratet 2024?
Genau, genau.
Und sind zusammengezogen auch?
Genau, wir sind nach etwa 15 Monaten zusammengezogen und sind jetzt, wie gesagt, letzte Woche waren wir 5 Jahre zusammen und vor knapp 2 Jahren haben wir geheiratet.
Was für ein schönes Happy End, aber Sie hatten auch echt einen langen Atem, das muss man schon mal sagen. Ne?
Ja.
Wow.
Ja.
Aber es ist motivierend, dass es dann doch klappt.
Ja, also ich kann nur sagen, dranbleiben und vielleicht auch nicht mit so einer wahnsinnig hohen Erwartungshaltung in so ein Date reingehen. Ne? Ich hatte das auch häufiger bei Männern, wenn wir dann telefoniert haben. Manchmal ist ja auch so, jemand ist auf Dienstreise und kann jetzt nicht so schnell ein Treffen vereinbaren. Wir haben aber häufiger telefoniert und dann hatte ich das wirklich ein paar Mal, dass die gesagt haben, also mit dir, das passt ja so gut. Also wir zwei, lass uns doch mal überlegen, wo wir hin in Urlaub fahren könnten. Ah. Und dann habe ich immer gesagt, lass uns erst mal treffen.
Die haben von Urlaub vom ersten Treffen gesprochen.
Ja, und wirklich so, ach ja, und wir könnten ja vielleicht auch mal da und da hinziehen, wo ich immer gesagt habe, bitte, bitte, lass uns erst mal treffen.
Das ist ja schon ein bisschen verrückt, ne?
Ja, und ich glaube aber, es gibt ja sicherlich auch Frauen, die dann einfach denken, Mensch, so toll und schon so sich in Gedanken da irgendwelche
Szenarien ausmalen.
Ja. Ne?
Sie haben es wirklich gut hingekriegt, liebe Frau Kaiser. Ich freue mich, dass Sie Ihre Geschichte heute mit uns geteilt haben. Und zum Schluss habe ich eine Frage, die bekommt jeder Gast. Mhm. Was würden Sie am 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
Das 20-jährige Ich, sei so selbstbewusst, wie du heute mit 62 bist und steh zu dir, bleib bei dir und lass dich nicht klein machen.
Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren und Ihre Geschichte geteilt haben. Danke.
Ich danke, dass ich kommen durfte.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Hören Sie zum Beispiel auch unseren Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben, wie Sie die Umwelt schützen und dabei bares Geld sparen. Bayern 1 gehört ins Leben.